Armut und Gesundheit.
Der Public Health Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast. Für das Kongressteam sind heute meine Kolleginnen Nicole Böhme und Julian Bollmann dabei. Hallo.
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 Und ich, mein Name ist Maren Janella. Die dritte und die vierte Episode dieser aktuellen Staffel möchten wir als Warm-up für den Kongress nutzen. Heute ist der 24. Februar und wir tagen in 25 Tagen. Bei uns steigt die Spannung deutlich, aber natürlich auch die Vorfreude. Für diese beiden Warm-up-Episoden konnten wir Mitglieder unserer Programmkomitees gewinnen. Stellvertretend stellen sie eines der fünf Handlungsfelder der Ottawa-Charta für Gesundheitsförderung der Weltgesundheitsorganisation vor. Diese Handlungsfelder bilden ja wieder die rahmende Struktur des Kongressprogramms. Und meine Kolleginnen des Kongressteams, wie gesagt heute Nicole Böhme und Julian Bollmann, werden dann noch einen kurzen Ausblick auf die Inhalte des Programms geben. Und heute starten wir mit den ersten beiden Handlungsfeldern, der gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik und den Lebensfelden. Bevor wir das tun, möchten wir aber noch die Gelegenheit nutzen, uns bei den Mitgliedern der Programmkomitees ganz herzlich zu bedanken, denn nicht nur im Rahmen dieses Podcastes, sondern auch über das ganze Jahr hinweg sind sie uns eine tatkräftige Unterstützung. Und auf unserer Internetseite, der Link kommt in die Shownotes, könnt ihr euch einmal angucken, wer so alles in unseren Programmkomitees vertreten ist. Und wem das dann alles noch nicht reicht, der kann sich gerne noch ein bisschen mehr mit der Ottawa Charta beschäftigen. Unter anderem haben wir dazu mit Ilona Kickbusch eine Episode aufgenommen und auch der Link kommt in die Shownotes. Und auch unser Diskussionspapier finde ich weiterhin sehr zu empfehlen, das ja unser Motto, was jetzt zählt, herleitet. Und auch dieser Link, ihr ahnt es schon, kommt in die Shownotes. Nun aber endlich zu den Inputs unserer Programmkomitees und zu dir, liebe Nicole.
Sehr gerne. Und wir starten mit dem Handlungsfeld 1 der gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik. Und wir haben hier Laurette Rasch gebeten, uns dieses Handlungsfeld noch einmal zu erläutern. Laurette Rasch ist an der Alice-Salomon-Hochschule und auch in unserem Programmkomitee Gesundheitspolitik und hat uns zwei Fragen beantwortet. Zum einen die Frage, wie ist dieses Handlungsfeld laut Ottawa-Charta zu verstehen? Und zum anderen, haben sich die Herausforderungen in diesem Bereich seit der Festschreibung der Charta 1986 verändert?
Also ich bin Laurette Rasch, ich bin Mitarbeiterin an der Berlin School of Public Health bei Professor Raimund Gehne, der ja lang und innig dem Kongress Armut und Gesundheit verbunden ist und hatte das Glück und die Gelegenheit, schon als Studierende auch den Kongress kennenzulernen und freue mich jetzt sehr, eingeladen worden zu sein, um das Handlungsfeld der gesundheitsfördernden Gesamtpolitik einmal zu beschreiben oder einen Blick darauf zu werfen, worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir das erwähnen. Dazu möchte ich gerne eine kurze historische Einordnung geben, weil mir das irgendwie wichtig ist, dass das nicht so aus dem Blick gerät. Und da mal Mitte der 70er anfangen bei dem World Bank Report, der sich da nennt Health Sector Policy Report. Der ist wichtig, weil da das erste Mal benannt wird, dass Gesundheit auch ein wirtschaftlicher Faktor ist. Das ging dann weiter 1978 bei der sogenannten Alma-Ata-Konferenz, die von der Weltgesundheitsorganisation organisiert war, wo Gesundheit für alle oder die bestmögliche Gesundheit für alle als wichtiges Thema benannt wurde und Primary Healthcare, also gesundheitliche Versorgung im Umfeld oder im Alltagsleben, benannt wurde als eine Möglichkeit, einerseits bessere Outcomes zu erzielen, also für eine bessere Gesundheit zu sorgen, die weniger kostet und bestenfalls auch noch eine höhere Zufriedenheit der Nutzenden des Gesundheitssystems produziert. Das Ganze wurde dann als Schlüsselkonzept der Weltgesundheitsorganisation erklärt und wurde betont, wie wichtig die intersektorale Verantwortung ist, also dass verschiedene Politikbereiche gemeinsam daran arbeiten, Gesundheitsversorgung als Public Good, also als für die gesamte Gesellschaft bedeutsames Politikfeld zu betrachten. Dadurch sollen positive Effekte für die ökonomische und für die soziale Entwicklung und aber auch Auswirkungen zum Erhalt einer friedlichen Welt und die Förderung und der Schutz der Menschen unterstützt werden. 1980 wurde dann auch nochmal von der World Bank der World Development Report veröffentlicht, in dem betont wurde, dass möglicherweise dazu beigetragen werden könnte, dass Gesundheit auch finanzierbar bleibt, indem sogenannte Risk-Sharing oder aber Versicherungsprogramme global implementiert, also umgesetzt werden. Das Ganze wird ergänzt durch die World Commission on Environment and Development, die 1983 ins Leben gerufen wurde. Das war eine Organisation, in der sich mit dem, was wir jetzt heutzutage als Nachhaltigkeit kennen, auseinandergesetzt wurde. Also die Frage, wie eigentlich wirtschaftliches Vorankommen und die Ausbeutung oder Zerstörung der Welt oder aber einfach die Nutzung von natürlichen Ressourcen zusammengedacht werden können. Daraus der Begriff des Sustainable Development, der heutzutage auch wichtig ist, wenn wir darüber nachdenken, wie wir möglichst für alle Menschen und möglichst nachhaltig dafür sorgen können, dass es eben, dass das Wohlbefinden von allen gestärkt wird. In den 1980ern und 90er Jahren war aber auch wichtig, dass als Folge des Kolonialismus vor allem in Ländern des globalen Südens Staatsverschuldung zum großen Thema wurde und die World Bank zu der Zeit als Form der sogenannten wirtschaftlichen Zusammenarbeit Einsparungen implementiert hat, die dazu führten, dass staatlich finanzierte Gesundheits- und Bildungsprogramme weitgehend abgeschafft wurden und dass eben Gebühren für die Nutzung solcher Programme erhoben werden mussten, um überhaupt noch Kredite zu bekommen. Die sogenannten User Fees wurden eingeführt und dadurch sollte Wettbewerb im Gesundheitssektor gefördert werden. Ein anderes Thema in der Zeit war HIV und AIDS als neue Erkrankung mit großen Folgen für die ganze Welt und aber eben auch das Bemühen, Medikamente zu finden, die vielen Menschen schnell helfen und eben für dieses lebensbedrohende Virus wenigstens eine Behandlungsmöglichkeit aufzeigen konnten. Vor diesem Hintergrund, und natürlich sind da noch viele andere Dinge passiert, aber wurde dann 1986 die sogenannte Ottawa Charta erlassen, veröffentlicht. Und wichtig an der Ottawa Charta war, dass damit nochmal ein positiver Gesundheitsbegriff betont wurde. Also Gesundheit als ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens und nicht Gesundheit als Lebensziel, für das gekämpft werden muss. Oder um das in den Worten der Ottawa Charta zu sagen, Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Lebensumwelt geschaffen und gelebt, dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten, lieben und dann möchte ich ergänzen, altern und sterben. Die Ottawa Charta betont damit, dass Gesundheit da entsteht, wo Menschen für sich selber und für andere Sorge tragen und Bedeutung, dass die Menschen in die Lage versetzt sind, selber Entscheidungen zu fällen und Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben. Und dass die Gesellschaft, in der sie leben, Bedingungen herstellt, die allen ihren Bürgern und Bürgerinnen Gesundheit ermöglicht. Und dieses Füreinander Sorge tragen, Ganzheitlichkeit und ökologisches Denken werden in der Ottawa Charta als Kernelemente bei der Entwicklung von Strategien zur Gesundheitsförderung beschrieben. Alle Akteure, so die Ottawa Charta, sollen als Leitprinzip anerkennen, dass in jeder Phase der Planung, Umsetzung und Auswertung von gesundheitsfördernden Handlungen Frauen und Männer gleichberechtigte Partnerinnen sind. Und das, nur um das nochmal zu betonen, 1986, obwohl erst 1995 dann Gender Mainstreaming als globales Programm erklärt wurde. Und nach diesem ganzen historischen Eintauchen und auch nochmal deutlich machen, was das alles wahrscheinlich auch für Hirnschmalz gekostet hat, dieses Papier zu schreiben und sich darüber zu verständigen, welche einzelnen Punkte da benannt werden sollen, komme ich jetzt nochmal zur Gesundheitsförderung an sich. Gesundheitsförderung wird in dem Sinn der Ottawa Charta als Prozess begriffen, der allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit befähigen soll. Es geht um ein umfassendes körperliches, aber auch seelisches und soziales Wohlbefinden. Es geht um einzelne und aber auch um Gruppen, die ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen, sowie ihre Umwelt meistern und verändern können. Und dieses Betonen von einerseits der Bedeutung der Einzelnen und aber eben auch der Gruppen ist besonders und ist vermutlich eben auch dem geschuldet, was an politischen Entwicklungen außenrum in der Zeit stattfand und eben diese Bedeutung von Communities oder von sich unterschiedlich ausgestaltenden Lebenswelten ist damit ein Fokus, der da gesetzt wurde und der für uns heute ja immer noch auch sehr bedeutsam und immer noch ausbaufähig ist. Die gesundheitsfördernde Gesamtpolitik lässt sich also als Instrument begreifen, um als Ziel Lebenswelten gesundheitsfördernd zu gestalten. Und dafür ist die intersektorale Zusammenarbeit, und das ist ja auch was schon viel früher betont wurde, also die Zusammenarbeit aller Akteure notwendig. Gesundheit soll auf allen Ebenen und in verschiedenen Politikbereichen Teil der Tagesordnung sein und Politiker und Politikerinnen sollten sich bestenfalls Gedanken über die gesundheitlichen Konsequenzen ihrer Entscheidungen und ihre Verantwortung für die Gesundheit machen. Und das Ganze kann dann umgesetzt werden, einerseits in Gesetzesinitiativen oder in steuerlichen Maßnahmen, wie wir vielleicht zum Beispiel, wenn wir an Zigaretten denken, kennen, und aber auch in organisatorischen und strukturellen Veränderungen. Und diese organisatorischen und strukturellen Veränderungen sind vielleicht auch nochmal was interessant ist, wenn wir gesundheitsfördernde Gesamtpolitik als Instrument begreifen, um eben dieses Ziel der gesundheitsfördernden Lebenswelten zu erreichen. Wenn wir nämlich darüber nachdenken, wie wir eigentlich die Menschen, über die wir dann da oft sprechen oder die gemeint sind, wenn Einzelne und Gruppen adressiert werden, wie wir die eigentlich einbinden oder wie die sich auch einbinden können oder wie die erleben, dass das, worüber die abstrakten Politiker da sprechen, sich in ihrer Stadt oder in ihrem Stadtteil dann auch auswirkt. Und das findet auf lokaler Ebene eben zum Beispiel in Gesundheitskonferenzen statt, die entweder jetzt für Berlin, zum Beispiel berlinweit oder aber in einzelnen Bezirken organisiert werden und wo weiterhin ein wichtiger Aspekt von ja auch politischer Einflussnahme ist, dafür zu sorgen, dass es Menschen dann auch möglich ist, sich da zu beteiligen und eine Stimme zu bekommen. Und um mit Ilona Kickbusch, die auch damals am Verfassen der Ottawa Charta beteiligt war, nochmal einen Blick auf diese gesundheitsfördernde Gesamtpolitik zu werfen, betont sie auch, dass Gesundheitspolitik auch eine langfristige Investitionspolitik ist, dass es, wie gesagt, um die Vernetzung verschiedener Politikbereiche geht, aber eben auch um öffentliche und private Bereiche und die Zusammenarbeit auch mit Organisationen, mit Wohlfahrtsorganisationen, mit Gewerkschaften, mit Kirchen oder anderen religiösen Einrichtungen und aber immer auch einen Blick auf die globale Verantwortung zu behalten. Und abschließend nochmal die Frage, was bedeutet denn das jetzt heute, also diese Ottawa-Charta, die da 86 verfasst wurde, wie können wir die heute, warum kann das für uns heute noch wegweisend sein, wo wir doch wissen, dass eigentlich erreicht werden sollte Gesundheit für alle im Jahr 2000 und wir jetzt in 2022 leben und hoffentlich jetzt das Ende von langer Zeit der Pandemie erleben. Wichtig scheint mir, einzelne Punkte nochmal zu erwähnen, also die Bedeutung von Partizipation, aber auch das Aufzeigen von Strukturen, die hinderlich für das Wohlbefinden von Menschen sind, wie zum Beispiel struktureller Rassismus oder aber auch die immer noch nicht stattfindende Anerkennung und Wertschätzung zum Beispiel von queeren Lebensrealitäten und den Besonderheiten, die sich dadurch auch in der Gesundheitsversorgung ergeben, dass strukturelle Maßnahmen wie Housing First zwar offiziell ins Leben gerufen wurden, aber dann in der Umsetzung eben immer noch ja schwerfällig sind. Und aber auch der Punkt, das wird gerne auch als Care Revolution bezeichnet, also diese Frage von unbezahlter und bezahlter Sorgearbeit. Einerseits der Fachkräftemangel in den vielen verschiedenen Gesundheitsberufen und aber eben auch die Bedeutung, dass Menschen füreinander Sorge tragen und eine Gesellschaft sich nicht erlauben kann, jede jede Sorge, Handlung mit Geldwert zu entlohnen und auf der anderen Seite aber dennoch Wege finden muss, wertschätzend und anerkennend damit umzugehen. Und das eben leider immer noch häufig für Frauen bedeutet, dass sie mehr unbezahlte Sorgearbeit machen und dann eher Folgen wie Altersarmut für sie ja zum Problem werden. Und um nochmal mit Rolf Rosenbrock zu sprechen, auch heute, und das ist aus einem Text, den er Ende der 90er geschrieben hat, aber eben es gilt auch jetzt noch, auch heute gilt die Notwendigkeit auf dem Gebiet von Gesundheitsförderung und Prävention für den Abbau sozial bedingter Ungleichheit vor Krankheit und Tod Sorge zu tragen und sich weiterhin für die gesundheitliche Chancengleichheit innerhalb der Gesellschaft und zwischen den Gesellschaften einzusetzen. Und damit schließe ich. Vielen Dank.
Ja, was Laurette Rasch eben so wunderbar beschrieben hat, Gesundheit in allen Lebensbereichen mitzudenken, bildet sich auch ganz gut in diesem Jahr in dem Handlungsfeld ab. Denn auch in diesem Jahr ist dies wieder ein starkes Handlungsfeld mit vielen Veranstaltungen, von denen ich euch ein paar Schwerpunkte vorstellen möchte. Unter anderem stehen Kinder, Jugendliche und ihre Familien im Mittelpunkt und man wird der Frage nachgehen, wie geht es denen eigentlich und welchen Belastungen waren sie in den letzten Monaten ausgesetzt? Es wird auch eine Veranstaltung geben, in der erarbeitet wird, wie man der Tatsache begegnen kann, dass Bildungs- und Teilhabechancen so ungleich verteilt sind bei Kindern und Jugendlichen. Und es wird auch die Berliner Strategie zur Prävention von Kinderarmut vorgestellt. Ein anderer Fokus in diesem Jahr wird die Gesundheitsversorgung für EU-Bürgerinnen sein, die ohne Versicherungsstatus sind. Und es werden die Missstände diskutiert, die Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft betreffen. Und es wird auch der Bogen gespannt zur globalen Gesundheitspolitik, die mit der Covid-19-Pandemie ganz im Zeichen der globalen Pandemiebewältigung stand. Und auch hier wird es einen Input geben und eine anschließende Diskussion zu den bzw. kolonialen Perspektiven der Covid-19-Pandemie. Und ihr findet auch eine Veranstaltung zu Global Health, welche die Frage ins Zentrum rücken wird, wie die deutsche Public Health Szene stärker mit den verschiedenen Institutionen der WHO zusammenarbeiten kann. Und auch in diesem Jahr nehmen die Akteurinnen des Kongresses den sogenannten roten Faden der letzten Jahre wieder auf und laden ein, zum Health in All Policies Ansatz weiter zu diskutieren. Und nicht zu vergessen sind natürlich die wichtigen Diskussionen zum Präventionsgesetz, die Inputs zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes, aber auch zu den sozialen Ungleichheiten in der Covid-19-Pandemie und zur psychosozialen Gesundheit verschiedener Menschengruppen. Das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Einblick in dieses große Handlungsfeld und ich bin wahnsinnig gespannt und freue mich auf die Diskussion in diesem Jahr.
Absolut, dem kann ich mich nur anschließen und vielen Dank an dich, liebe Nicole, und vielen Dank auch nochmal an Laurette Rasch für den Input zu diesem Handlungsfeld. Dann würde ich gern zu dir kommen, Julian, denn wir machen jetzt weiter mit dem Handlungsfeld 2, gesundheitsförderliche Lebenswelten schaffen, und da hast du mit Susanne Hartung gesprochen.
Ja, genau. Susanne Hartung ist Professorin an der Hochschule Neubrandenburg und engagiert sich auch schon seit vielen Jahren hier mit uns für den Kongress und hier auch vor allem zum Thema Partizipation und seit 2 Jahren nun auch hier im Programmkomitee zu den gesundheitsförderlichen Lebenswelten. Und wie sie das Handlungsfeld versteht und wofür es steht, hört ihr nun auch hier von ihr.
Ja, also wenn man in die Papiere und in die Analysen schaut, die immer noch mal, es gibt ja immer wieder neue Sammelbände und neue Überblicksartikel, die immer noch mal auf die Ottawa-Charta schauen und vor allen Dingen auf den Entwicklungsprozess. Und wenn man sich dann das anschaut, wird schon immer wieder herausgestellt, dass ja die Ottawa-Charta ja das erste gesundheitspolitische Papier war, was die Gesundheit eben Zusammenhang sozusagen mit den Bedingungen, mit den Kontextbedingungen als eine positive Größe herausgestellt hat. Also um es ganz kurz und prägnant vielleicht zu formulieren, es geht darum, dass die Gesundheit von den Kontextbedingungen abhängt, also von den Lebensbedingungen. Und wie es so schön heißt in der Ottawa-Charta für Gesundheitsförderung, da wo wir leben, arbeiten, spielen und lernen, da wird die Gesundheit gemacht. Und diese Orte und diese sozialen Zusammenhänge, wie wir ja auch sagen, das sind die Lebenswelten. Als ich mir nochmal die Entwicklung angeschaut habe zur Ottawa-Charta und welche Konzepte und Einflüsse da wirklich eine tragende Rolle gespielt haben und die dazu geführt haben, dass es dieses gesundheitspolitische Konzept gibt. Und eines dieser Konzepte war das Konzept der Lebensweisen. Und das ist im Unterschied zu Lebensstilen, was ja sozusagen wirklich so aus der Verhaltensprävention stammt, dass der Lebensstil mit Gesundheitsrisiken verbunden sind, an denen man arbeiten muss, die man beseitigen muss, ist der Begriff der Lebensweisen verbindet sich eben damit, dass Verhalten nicht isoliert zu betrachten ist. Und dieses Konzept war ein Ursprung zusammen mit der sozialökologischen Perspektive für die Gesundheitsförderung, also für die Ottawa-Charta. Und ich fand das deswegen interessant, weil heutzutage wird der Begriff nicht mehr so verwendet, obwohl er sozusagen ein Schlüsselbegriff damals war.
Wie werden denn auch die Lebenswelten gestaltet oder geschaffen und wie können die BürgerInnen auch da Teil von sein?
Die Ottawa-Charta für Gesundheitsförderung gibt uns bereits einen Setting-Ansatz mit. Und das ist sozusagen ein Instrument, das sind Merkmale. Wenn wir die beachten, dann hilft es uns sozusagen, gesundheitsförderliche Lebenswelten zu entwickeln. Und der Setting-Ansatz hat verschiedene Merkmale, eben einmal die Verhaltensprävention. Also wir schauen schon darauf, dass individuelle Kompetenzen, Ressourcen gefördert werden, also von Einzelnen, von sozialen Gruppen in der Lebenswelt, aber eben auch auf die Entwicklung von gesundheitsförderlichen Strukturen, also Stichwort Verhältnisprävention. Und das geht besonders gut nach dem Setting-Ansatz, wenn das Ganze koordiniert wird und prozessual, also als Prozess der Gesundheitsförderung, kurz- und längerfristig gestaltet wird. Und nicht zu vergessen, dass eben die Menschen, um die es geht, die davon profitieren sollen, von den Interventionen, von den Maßnahmen und letztlich von der gesünderen Lebenswelt, die sollen möglichst die ganze Zeit beteiligt werden. Also schon, wenn es um die Frage geht, was ist das gesundheitliche Problem, an dem wir hier vor Ort arbeiten wollen? Also worum geht es hier? Und welche Bedürfnisse haben die Menschen? Und es geht dann eben auch darüber hinaus, dass man dann welche Intervention passende für die Menschen, die adressiert werden sollen. Also ich verfalle ja manchmal auch in diese Sprache der Gesundheitsförderinnen. Wir haben immer noch den Begriff der Zielgruppe im Kopf, aber wir wollen ja Menschen beteiligen und nicht nur beteiligen, sondern wir sollen entscheiden am Ende, weil nur dann ist die Lebenswelt auch für sie wirklich attraktiv im Sinne einer Förderung ihrer Gesundheit. Und in dem Handlungsfeld gesundheitsförderliche Lebenswelten schaffen geht es konkret darum, genau an diesen Lebensbedingungen, also an dem, was an den Lebens- und Arbeitsbedingungen, die uns umgeben, an den Kontextbedingungen, den sozialen Bedingungen etwas zu verändern, etwas zu verbessern, damit sich das wieder positiv auf die Gesundheit der Menschen in den Lebenswelten auswirken kann. Und in der Formulierung gesundheitsförderliche Lebenswelten schaffen, steckt ja schon sozusagen das aktive Tun. Und das geht also nicht von allein. Es ist, ich würde auch sagen, ein politisches Handlungsfeld, obwohl wir ja auch das Handlungsfeld der gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik haben. Aber für mich steht das in einem sehr engen Zusammenhang. Es ist auch ein politisches Feld. Man könnte manchmal den Eindruck gewinnen, dass es dass es ein Handlungsfeld ist, wo man vielleicht einfacher und leichter etwas tun kann. Und vielleicht drückt sich darin auch aus, dass wir ja so viele Beiträge haben. Aber eigentlich ist es so, dass man, da kann man anfangen. Aber im Grunde genommen, es ist ja nur ein Puzzleteil für das Gesamthandlungsfeld, das übergreifende Handlungsfeld einer gesamtgesellschaftlichen Gesundheitsförderung, einer gesamtgesellschaftlichen Gesundheitspolitik.
Was ich interessant finde, was sie sagt, es geht hier um das aktive Schaffen wirklich. Also Gesundheitsförderung braucht eine aktive Haltung, aktives Tun, also auch eine aktive Public Health Szene, die wir hier zum Glück auch auf dem Kongress haben. Und auch, was Susanne Hartung sagt oder wie auch Laurette Rasch das gesagt hat, dass die beiden Handlungsfelder sehr verzahnt sind. Dann haben wir uns noch zur Aktualität des Handlungsfelds und zum Entwicklungsprozess unterhalten. Was Susanne Hartung dazu sagt, hört ihr jetzt auch nochmal von ihr.
Also dieses Handlungsfeld ist nach wie vor sehr relevant und hat eher an Relevanz oder an Aufmerksamkeit gewonnen. Und es ist uns immer mehr bewusst oder es ist mehr in das öffentliche Bewusstsein auch gekommen, dass die Lebensbedingungen, die Lebenssituation, wir denken jetzt auch an die Corona-Pandemie, sagen, wie jemand arbeitet, unter welchen prekären Arbeitsbedingungen oder wie die Lernsituation in Schulen ist, ob man zu Hause lernt oder in die Schule gehen kann, das hat einen Einfluss auf die Gesundheit. Das sehen wir an der Zunahme der psychischen Belastungen durch die Corona-Pandemie. Und es ist uns viel mehr bewusst, es ist mehr eben in das öffentliche Bewusstsein gekommen, dass wir die Lebenswelten als ein wichtiges Handlungsfeld ansehen. Zur Zeit der Ottawa-Charta war das relativ neu und wir arbeiten natürlich immer noch daran, sozusagen, dass es nicht nur dabei bleiben kann, dass Menschen ihr Verhalten ändern, sondern dass dieses Verhalten immer davon abhängig ist, wo sie sich bewegen, von ihrer Lebenssituation abhängt. Und das ist etwas, was immer schon relevant war, aber was uns immer deutlicher wird.
Ich habe eher das Gefühl auch, dass die Lebenswelten nochmal diverser wahrgenommen werden mittlerweile. Also nicht mehr nur noch diese klassischen Lebenswelten wie jetzt Kita und Schule und Arbeitsplatz, sondern dass eben auch nochmal diese Kommune natürlich mehr in den Vordergrund kommt zum Glück, aber auch ja andere Settings wie jetzt Werkstätten oder also Behindertenwerkstätten, dass man nochmal sehr viel mehr das Gefühl hat, es braucht diese spezifischen Orte, wo man einzelne Bevölkerungsgruppen besonders erreicht.
Ich würde denken, dadurch, dass schon in der Ottawa-Charta die Einflüsse der Gemeindepsychologie mit reingespielt haben, war die Gemeinde, also das Umfeld, das war da schon relevant. Aber was sich verändert hat und ist, dass man jetzt genau auf die kommunalen Strukturen schaut, dass es mehr mit Kommunalpolitik in Zusammenhang gebracht wird und wir eben jetzt von einer integrierten kommunalen Strategie für Gesundheitsförderung oder den Präventionsketten sprechen. Also von einer Verbindung zwischen den Lebenswelten der sozialen Gruppen, die wir adressieren müssen und die wir in einen Zusammenhang bringen müssen. Das hat sich sicherlich verändert, dass dieser Blick strukturierter, sage ich mal, geworden ist. Und was vielleicht noch vermehrt jetzt in den Blick kommt, sind, wie Sie sagen, eben auch Werkstätten für behinderte Menschen, also Menschen mit Lernschwierigkeiten. Das ist seit den letzten Jahren ein stärkeres Thema, was in den Fokus der Gesundheitsförderung kommt. Und auch die Gesundheitsförderung im ländlichen Raum. Das ist auch eine große Herausforderung, weil jetzt nochmal mit Blick auf sozial bedingte gesundheitliche Ungleichheiten wissen wir ja, dass da, wo Menschen mit mehr Bildung und mehr Einkommen leben, auch die Strukturen, die gesundheitsförderlichen Strukturen ja besser entwickelt sind als in Kommunen, wo der Anteil der sozial Benachteiligten größer ist. Ja? Und das verschärft sich natürlich nochmal im Unterschied Stadt-Land. Und da sehe ich schon aktuell einen größeren Fokus drauf mittlerweile. Und es ist ja immer so, wenn man sich das durchliest, dann denkt man, ja, das ist damals alles schon, die wussten alles schon. Das ist nichts Neues aus den 70er Jahren, wenn man das Lebensweisenkonzept sich anschaut. Ja, was machen wir jetzt anderes? Oder Partizipation, ne? Also, das sind Stränge, das sind Gedanken, die damals als ein Gesamtpuzzleteil formuliert worden sind, die sich aber bis heute sozusagen da nachscheinen und wo wir, es ist und bleibt aktuell, dieses Papier, eben auf der einen Seite, weil es ein bisschen vage ist als Vision, aber auch, weil es all diese wichtigen Konzepte einmal zusammengebracht hat. Und deswegen ist es ein Papier, an dem wir uns ja heute immer noch orientieren. Und jetzt den Kongress 2022 danach gestalten.
Ja, vielen Dank. Und wie Susanne Hartung ja schon gesagt hat, ist das auch das Handlungsfeld, wo uns die meisten Beiträge erreicht haben und wo die meisten Veranstaltungen stattfinden werden. Und Julian, du hast ja schon einige Punkte herausgegriffen, aber ich finde es gut, wenn du uns nochmal ein bisschen größeren Einblick in das Programm geben könntest.
Ja, es fällt mir natürlich schwer, da bei dieser Vielzahl an schönen Sessions mich zu begrenzen und ich versuche mich kurz zu halten und hier den Einblick zu geben und gebe unseren ZuhörerInnen natürlich nochmal die Chance, auch da ins Programm detailliert reinzugucken. Im Handlungsfeld der gesundheitsförderlichen Lebenswelt beschäftigen sich die Beteiligten mit der aktiven Schaffung von gesundheitlicher Chancengleichheit, hier unter anderem in den klassischen Settings wie Schule, Kita. Hier gibt es Daten, aber auch Praxiseinblicke, zum Beispiel aus Niedersachsen. Aber auch andere Settings wie Pflegeeinrichtungen oder die Werkstätten für behinderte Menschen sind Thema. Und weiter geht's dann auch über die Lebensspanne hinweg eigentlich vielfältig mit Ansätzen der Gesundheitsförderung in zum Beispiel der Arbeitswelt, wie zum Beispiel betrieblicher Gesundheitsförderung in der Pflege und da zum Beispiel auch mit einem weiteren Schwerpunkt der psychischen Gesundheit der Mitarbeitenden in der Pflege, ja auch ein sehr aktuelles Thema. Oder auch, welche Bedingungen es für Menschen in Arbeitslosigkeit oder im Übergang vom Job in den Ruhestand braucht, um gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Und um im Lebensverlauf weiterzugehen, haben wir auch Veranstaltungen zum Beispiel zur kommunalen Bewegungsförderung für und mit älteren BürgerInnen und insgesamt zur guten Praxis der Seniorenarbeit im Quartier. Es wird viel berichtet werden und diskutiert werden, bin ich sicher, auch über direkte Projekte in den Settings, aber auch wie die Settings gestaltet werden können, um chancengerechter zu werden und welche Planungstools da schon zur Verfügung stehen und vielfältig genutzt werden. Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Jahr, und das freut uns natürlich auch als Kongressteam, 2 Jahre nach Schaffung des Programmkomitees Partizipation, sind auch viele Projekte, die sich damit auseinandersetzen, wie man die Menschen in ihren Lebensräumen erreicht und sogar dann auch partizipativ mit in die Planung, Durchführung und Evaluation einbezieht. Ein bisschen überrascht hat, muss ich sagen, dass das Thema der Klimaanpassung nur in wenigen Veranstaltungen thematisiert wird, aber ich bin sicher, dass unsere Teilnehmenden das dann aktiv auch in die Diskussion mit einbringen und es vielleicht einfach nicht so im Text sichtbar wird.
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Vielen Dank, Julian. Wieder ein ganzer Strauß an guten Impulsen, wo wir uns freuen würden, wenn ihr Lust habt, mitzudiskutieren.
Ja, ich freue mich auch sehr auf dieses Handlungsfeld.
Und vielen Dank auch nochmal an Susanne Hartung für den schönen Input. Dann war es das mit der ersten der beiden Warm-up-Episoden und wir schließen und freuen uns aber schon auf die kommende Episode, denn da werden die Kolleginnen aus dem Kongressteam Claudia Czernik und Marina Martin die 3 verbleibenden Handlungsfelder, nämlich die gesundheitsbezogenen Gemeinschaftsaktionen, die persönlichen Kompetenzen und die Gesundheitsdienste in den Blick nehmen. Und wir dürfen natürlich nicht schließen, ohne nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr euch anmelden könnt für den Kongress Armut und Gesundheit. Und wo es diese Info gibt, kommt in die Shownotes. Dann macht's gut und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.